ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Jan Becker. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Muss ich jetzt eigentlich sowas wie Magiealarm aussprechen oder geht im Radio sowieso nichts? Im Radio und der ARD Audiothek.
Wir können das vielleicht mal zusammen machen, wenn Sie mal Ihre Hand ausstrecken. Mhm. Und jetzt haben Sie den Daumen, sobald die Handfläche nach oben zeigt, der zeigt jetzt bei Ihnen nach
das
rechts.
Ist meine rechte
genau,
Hand, ja.
Und wenn Sie jetzt mal die Hand drehen mit dem Handrücken nach oben, dann zeigt er nach links.
Ja.
So, und jetzt stellen wir uns vor, drehen wir wieder zurück, dass er nach rechts zeigt. Das Handgelenk wäre jetzt blockiert. Also wir können das Handgelenk nicht mehr drehen.
Also
geht nicht, ne?
Ja, okay.
Dann könnten wir nie wieder den Daumen von rechts nach links bewegen. Das wäre ein Problem.
Ja.
Jetzt kommt der Trick. Weil natürlich geht's, nur wir können eventuell den Weg nicht. Wir machen das mal zusammen. Ohne das Handgelenk zu drehen, versuchen wir den Daumen von der einen auf die andere Seite zu kriegen, okay?
Ohne das, aber wie soll das gehen?
Wir machen mal zusammen. Wir gehen mal beide mit der Hand hoch Richtung Schulter. Dann wie so ein Karateschlag an der Brust vorbei.
Ja.
Dann öffnen wir das Ganze wie eine Tür nach vorne.
Nach vorne, jetzt habe ich die Hand vor mir.
Dann wieder nach oben, sodass der Daumen nach hinten zeigt, über die Schulter.
Ja.
Dann flach an der Brust vorbei.
Jetzt zeigt er zu mir den Daumen.
Und dann müssen wir nur noch mal ausstrecken. Und schon haben wir die Hand gedreht, ohne das Handgelenk.
Stimmt.
Ja, so. Und das Spannende ist hier, das ist ein kleiner Trick. Ja? Wir haben einen Trick genutzt, um das zu schaffen, was wir schaffen wollen, obwohl wir blockiert waren. Nur weil wir den Weg nicht kannten, dachten wir, es geht nie. Aber jetzt kennen wir den Weg und dann haben wir es geschafft.
Und ich habe nicht gemerkt, wann ich die Hand gedreht habe. Also doch, Achtung, heute hier Magiealarm in der ARD-Audiothek mit Hypnotiseur Jan Becker. Umgeben sind wir rings von Zaubereien, allein wir selber sind die Zauberer. Was für ein Satz von Jan Becker. Ja, wunderschön. Mit der Angst vorm Zahnarzt fing es bei ihm an. Mit 12 sollte er dahin, wollte das nicht. Sie kennen das alle. Mutter hatte eine Belohnung ausgelobt. Das war das Buch, das er sich gewünscht hat von einem lange toten Hypnotiseur. Er hat es gekriegt, das war die Möhre, weil er sich dann doch im Mund hat rumfuhrwerken lassen. Und jetzt ist Jan Becker der Hypnotiseur des Landes, Mentalist, Bestseller, Autor und noch viele andere Dinge werden wir drüber reden. Jan Becker, der das Staunen, das Verzaubern zum Beruf gemacht hat und das alles jenseits der Scharlatanerie. Herzlich willkommen zu einem magischen Vormittag. Herzlich willkommen, Jan Becker.
Schön, dass ich hier sein darf.
Danke, magischer Vormittag oder wann auch immer Sie uns hören. Kriegen wir das hin?
Ja, das kriegen wir hin. Wir kriegen einen magischen Vormittag oder wann immer Sie das hören, das kriegen wir hin, ja.
Was sind die Zutaten für Magie?
Verspieltheit.
Verspieltheit?
Ja, das ist so einer der ersten Grundsätze, die ich gelernt habe. Also Magie hat immer was mit Verspieltsein zu tun und Spielen zu tun. Offenheit, eine gewisse Form von Freiheit, die es bedarf. Und ein Gefühl für das Sein. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an.
Mhm. Aber was ist Ihr Gefühl fürs Sein?
Naja, also
jetzt gerade?
Das wirklich Magische ist ja, dass wir sind. Das ist ja unglaublich magisch. Ja? Wir sind jetzt gerade.
Zum Staunen, dass wir überhaupt sind. Ja.
Überhaupt sind. Ne? Das ist ein Ball, auf dem wir uns hier gerade unterhalten, der frei im Nichts schwebt. Wir nennen diesen Ball Planet Erde. Mhm. Schwebt im Nichts. Und wir haben ein Bewusstsein. Und das ist ja Magie im Grunde genommen. Ja.
Ja. Wir können uns angucken, wir können uns verstehen,
wir
können miteinander sprechen, wir können aber auch auf einer anderen Ebene miteinander sprechen. Ich spüre schon, dass das bei Ihnen ganz gut funktioniert. Das ist sehr, sehr schön. Andere Menschen, die als Mentalisten unterwegs sind, auf den Bühnen des Landes, die machen eine Show, die Unterhaltung. Sie meinen das alles ernster. Warum?
Ich weiß gar nicht, ob die anderen Mentalisten das nicht auch so ernst nehmen wie ich, aber ich habe mich lange im Entertainment- und Showbusiness bewegt und es war mir immer zu wenig. Und ich dachte, wenn es so einen Archetypen des Magiers gäbe, was würde der eigentlich auf dieser Welt tun? Und er würde sicherlich auch Shows machen, Vorführungen geben, aber er würde sich mit seiner Idee viel mehr in der realen Welt bewegen und dort Wunder wirken oder eine Idee vermitteln, philosophisch, poetisch, die es so vielleicht als Idee in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht so oft gibt.
Was ist diese Idee, die Sie vermitteln wollen?
Die Idee ist, dass im Grunde genommen durch das Miteinander, durch diesen Moment des Staunens, wir eine große Verbindung erleben und wir dadurch jede Form des Status abbauen können, jede Form des Hasses abbauen können und in so eine Verbindung zueinander gehen, die wir vielleicht in manchen Momenten verlernt haben oder die uns in manchen Momenten nicht mehr bewusst ist.
Und das funktioniert.
Und das funktioniert, ja. Immer und immer wieder. Also ich erlebe das im Kleinen wie im Großen. Ob das jetzt eine Situation in Vancouver war mit einem Freund in so einer Bierbar, wo nur so harte Jungs waren, so um die 1000, fast nur Männer. Und wir anfingen mit unserer Kunst, also Zauberkunst vorzuführen oder Mentalismus Dinge zu machen und immer mehr plötzlich um uns herum standen und staunten und wir eine Dreiviertelstunde unsere Dinge gemacht haben, Menschen zum Staunen gebracht haben und danach alle sich in den Armen lagen, sich unterhielten miteinander und diese Aggressionsstimmung war komplett verflogen. Also das hat eine enorme Kraft, diese. Es ist wie so eine Urverbindung, die man in dem Moment spürt. Mhm. Ich sage immer, wie so ein kleines Erleuchtungserlebnis, das man hat, wenn man staunt. Mhm. Und dann wird man sehr schnell, zieht sich das alles wieder zusammen, man ist wieder zurück. Aber es hat sich doch etwas verändert, wenn man mehr vielleicht das Leben gespürt hat.
Mhm. Man bräuchte mehr Mentalisten auf dieser Welt.
Ah, mehr Magier, ja, auf jeden Fall.
Mehr Magier, weil Sie sagen dieses magische Wort Hass und ich habe gedacht, ja, bitte, jetzt mach mal, los.
Ja, absolut, ja, das ist ja die Aufgabe, ja, die Welt mit dem Staunen zu reparieren, das ist die Idee. Das hört sich alles sehr naiv an.
Die Welt mit dem Staunen reparieren.
Genau, ja.
Was für ein schöner Satz.
Und dann, ich habe mich dann auch immer so immer ertappt, auch in Interviews zu sagen, das hört sich sehr naiv an, aber je häufiger ich das sage, denke ich so, ja, warum denken wir eigentlich, dass das naiv ist? Weil es
Weil unsere Erfahrung anders ist.
Ist anders, wir sind anders geprägt, wir haben andere Vorstellungen von dem, was ein Magier tut. Wir verlieren uns eventuell sehr stark im esoterisch-spirituellen und verlieren dann vielleicht den Boden unter den Füßen. Oder wir tun es ab als Kinderspiel, mit dem wir als Erwachsene natürlich nichts mehr zu tun haben wollen. Mhm. Und das ist so ein bisschen seltsam. Ja, und es gibt für mich diesen Mittelweg. Also wir müssen nicht den Boden unter den Füßen verlieren oder an alles Esoterische plötzlich UFO-Gläubige werden, um Magie zu spüren und Magie zu erleben.
Das geht auch, wenn man ganz normale Berufe hat.
Absolut, ja.
Und es geht auch, wenn man Arzt ist, Ärztin.
Ja,
geht auch. Jan Becker, das ist eine große Aufgabe, die Sie sich da vorgenommen haben. Die nächste, auch große, aber nicht so große Aufgabe ist ja, Sie haben schon vor ein paar Jahren ein Buch übers Rauchen geschrieben. Das ist auch so was ganz Praktisches. Die nächste praktische Aufgabe ist, habe ich gehört, dass Sie quasi Deutschland vom Rauchen abhalten wollen. Nicht wie das die Briten jetzt machen mit Verboten, sondern Sie wollen ja die Menschen verzaubern, hypnotisieren, um zum, wie geht das?
Ja, also das ist für mich auch was unglaublich Erstaunliches. Ich habe 2016 dieses Buch geschrieben und wenn man sich mit der Hypnose beschäftigt,
in 120
Minuten zum Nichtraucher.
Ich wollte jetzt bei einer Sekunde sagen, aber
genau,
das wäre übertrieben.
Aber ich glaube, das geht auch so schnell. Das ist ein Bewusstsein in dem Moment, das entsteht neu. Und ich habe dieses Buch geschrieben, weil du als Hypnotiseur immer in Kontakt kommst, auch mit der Idee, Menschen zu helfen, Nichtraucher zu werden. Da steht die Hypnose sehr weit vorne und viele Menschen haben auch gute Erfahrungen damit gemacht. Und dann habe ich mir über die Zeit eine Methode entwickelt, die durch Zufällen zustande gekommen ist, weil ich beobachtet habe, weil mir Dinge zurückgespiegelt wurden. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und hatte dann so 1:1 Coachings angeboten und es war immer wie so ein kleines Wunder. Es ist immer sehr erstaunlich, jemand kommt, der bleibt 2 Stunden bei dir, er redet, er erlebt eine kleine Hypnose und geht raus und muss nie wieder rauchen. Egal wie viele Zigaretten er vorher geraucht hat, ob es 20 waren oder 80. Es ist also vieles passiert, wo man sagt, wow, wie hat das jetzt funktioniert?
Und wie hat es funktioniert?
Es ist durch ein Bewusstwerden erstmal, man dreht im Grunde genommen die Illusion um. Das Rauchen an sich ist eine Illusion, weil der Körper macht etwas anderes, um zu entspannen. Also es hat mit der Zigarette nichts zu tun, sondern man wechselt unter anderem den Atemrhythmus. Und wenn ich das 20 Mal am Tag mache, tief ein- und ausatmen für 3 bis 4 Minuten,
das bin ist ich einfach schon gut,
ja, enorm entspannt.
Ja, stimmt.
Und das Gift, das da drin ist, wirkt aber nicht entspannt. Das bedeutet, es kann nicht die Zigarette sein, sonst würde sie auf dem Index stehen, wenn da Betäubungsmittel drin wären, sondern es ist tatsächlich eher das Atmen. Ja? Mhm. Das ist ein Bewusstwerden in dem Moment. Aha, dann habe ich ja als Raucher mir den Tag strukturiert nach dem Atmen.
Ja.
Also ich stehe morgens auf, gehe auf den Balkon, trinke einen Kaffee und atme. Dann mache ich Pause im Büro, gehe raus mit meinen Kolleginnen, Kollegen und atme. Ja? Und das ist ein Baustein, dieses Bewusstwerden erstmal. Und wenn ich mir das bewusst mache, ist plötzlich ganz gleich, ob ich eine Zigarette in der Hand habe und atme oder einfach frei für mich atme. Und wenn ich frei für mich atme, wird sogar noch ein gesunder Habit, sagt man im Englischen.
Ja, also
ein gesundes Verhalten. Ja. Ne? Und dann gibt's noch so ein paar kleine Tricks, die ich mit einbaue, um dieses Gefühl des Könnens auch zu etablieren im Menschen, der vor mir sitzt. Weil oft haben Menschen das Gefühl, sie können ja gar nicht. Ja, also sie wollen zwar, aber sie können
ja auch
nicht.
Es ist ja auch eine Sucht.
Das ist durch der dritte Baustein. Es ist keine Sucht. Das ist das Interessante. Sucht. Nein, man spricht beim Rauchen von einer teilweise körperlichen Abhängigkeit.
Ja, ja.
Man kann das so sehr gut sehen, wenn man wirklich süchtig ist, nehmen wir was Heftiges wie Heroinsucht.
Ja.
Dann brauchst du innerhalb von kürzester Zeit immer mehr Stoff.
Mhm.
Bei den Zigaretten ist es so, bei den meisten Leuten, die rauchen seit 20 Jahren 20, 22 Zigaretten am Tag. Mal weniger, mal ein bisschen mehr, aber sie brauchen nicht stetig immer mehr Zigaretten.
Ja.
Oder beim Schlafen merkt man das. Wenn du wirklich heroinsüchtig bist, musst du nachts jede Stunde raus, um den nächsten Schuss zu kriegen. Als Raucher kannst du gut und gerne mal 6 bis 8 Stunden schlafen, ohne ans Rauchen zu denken.
Aha.
Ja, da sieht man schon wieder, es ist also keine Sucht im Sinne, sondern es ist eine teilweise körperliche Abhängigkeit. Warum teilweise körperlich? Weil das Nikotin in der Zigarette ist und das stimuliert die Nikotinrezeptoren, die wiederum stimulieren das Belohnungssystem. Und deshalb sagt man, aha, das Gehirn hat sich daran gewöhnt, dass es dich belohnt dafür, dass du dich vergiftest. Und das sind alles so Momente, die dann durch so Aha-Momente dem Ex-Raucher dann klar werden. Und durch einen gewissen Prozess braucht er dann nie wieder eine Zigarette. Ja.
Und das geht so schnell?
Das geht super schnell, ja.
Ich finde das ja sehr, sehr löblich, dass Sie das tun. Ich als Nichtraucher, Sie wirken auch wie ein Nichtraucher.
Ja.
Aber warum ist das Rauchen Ihnen so wichtig, dass das Nichtrauchen, das Helfen beim Nichtrauchen?
Es ist... Es gibt in meiner Familie gar keinen Schicksalsschlag, ne, wo ich sagen würde, vielleicht gab es da mal jemanden, der durch das Rauchen schwer erkrankt ist. Aber ich beobachte, dass bei Freunden, und jetzt hatte ich auch einen Vortrag auf einem Vorsorgegipfel, wo dann 120 Ärzte auch waren, die es wieder bestätigt haben. Also das Rauchen ist eine der 95% der Menschen, die OCPD haben, das sind Raucher. Und wir haben 100.000 Krebserkrankungen im Jahr nur durchs Rauchen. Ja, also es ist wirklich eine Volkserkrankung, die aber nicht als Krankheit angesehen wird. Und irgendwas in mir sagt mir, wenn du das Talent hast, wenn du das Wissen hast, Menschen davon zu befreien, dann ist das, und wenn ich es nur bei einem geschafft hätte, dann ist das so wie so eine Lebenserfüllung. Also es tut mir selbst gut zu sehen, wie Menschen dann dadurch danach gesunden.
Mhm. Ja. Und Sie haben das mit dem Atmen jetzt so gesagt. Ich habe jetzt sofort den Beschluss gefasst, ich gehe jetzt immer mal auf meine Raucherpause. Ich gehe raus und atme.
Das würde ich jedem empfehlen.
Ja. Ich hab die Raucher immer so ein bisschen schräg angeguckt, weil ich gedacht habe, ja, die stehen da jetzt draußen, die unterhalten sich nett. Ich sitze jetzt immer noch hier und vor meinem Computer, aber genau, ich mache eine Raucherpause ohne Zigarette. Das haben Sie ja auch alles schon getestet und Sie haben schon erzählt, dass Sie Vorträge halten. Sie werden da auch als Mentalist, als Hypnotiseur ernst genommen vor Hunderten von Medizinerinnen und Medizinern.
Es ist wirklich so strange. Also auch für mich, es ist so strange. Ich habe ja nie Medizin studiert, ja. Sondern ich bin
aber
ja.
Aber Sie haben eine Ausbildung gemacht.
Auch nie, nein.
Aber Sie haben das ja gelernt.
Ja, learning by doing.
Learning by doing.
Ich fing an, Bücher zu lesen. Ich war eine Leseratte und habe mir das alles über Bücher erstmal angelernt und dann habe ich sofort im Kindesalter ausprobiert, gerade die Hypnose oder diese magischen Momente. Und dann war das wirklich bei mir vom Tun her. Also ich bin dann auf die Bühnen, ich hatte jede Möglichkeit genutzt, Menschen zum Staunen zu bringen, Menschen zu hypnotisieren. Und da habe ich durch dieses Eigenstudium, was es ja im Endeffekt ist, plötzlich mir Techniken antrainiert, die heute interessant sind für die Medizin. Das ist super spannend. Ja.
Aber das wussten Sie da noch nicht?
Das wusste ich nicht. Es war nie mein Ziel. Also ich wollte eigentlich Shows machen. Wollte, hey, guck mal hier, was ich kann. Das war mein primärer Antrieb. Ja.
Ja.
Und dann hat sich das natürlich im Laufe der Jahre so entwickelt, dass es da anscheinend Notwendigkeiten in der Gesellschaft gibt, die daraus sehr profitieren können.
Mhm. Wie ist das gewachsen? Sie haben es gesagt, als Kind ist das schon passiert, dass Sie da so ein Interesse gespürt haben. Ich stelle mir vor, dass das auch verstörend sein kann, wenn man merkt, da ist irgendwas, ich kann da was. Ich kann die Mama so angucken, dass sie mir die Schokolade gibt, die ich unbedingt will, die sie mir aber eigentlich nicht geben will.
Genau, aber konnten wir das Kinder nicht alle, ne? Das können wir doch irgendwie sowieso schöne Kugelauge machen. Nee, das war im Gegenteil. Also ich habe so eine Krise als Kind erlebt, die hat mich sehr aus der Bahn geworfen. Bis heute weiß man nicht genau, was das war. Das war ein psychologischer Zusammenbruch, den ich hatte und ich konnte knapp ein Jahr lang nicht mehr zur Schule gehen. Ich weiß, da gab es so ein Mobbing-Erlebnis, das habe ich noch so schwach in Erinnerung. Wurde ich am Klo eingesperrt und größere Jungs haben von außen gegen die Klotür geklopft und so
weiter. Und sie
haben
sich gefürchtet.
Und ich habe mich gefürchtet und das hat dafür gesorgt, dass ich nie wieder in die Schule gehen wollte. Das hat dann zu so einem Kreislaufzusammenbruch geführt und alles, was dazugehört. Also war ich in einer Extremsituation ungefähr ein Jahr lang zum Schulwechsel von der Grundschule in die weiterführende Schule. Also es hat mich so ein Jahr gekostet.
So zeitig?
Ja, ja, genau. Also
sind
es war
Sie irgendwie 10, 11?
10, 11, 12, ne, so in dem Dreh. Ja. Und in dem Moment kam dieses Buch über die Hypnose und dann Bücher über die Zauberkunst und so. Und das hat mir Halt gegeben. Das war plötzlich dieses Schräge, was die Psyche wohl kann, hat in mir etwas ausgelöst, was mir den Halt gegeben hat und was mich wahrscheinlich unbewusst auch psychologisch geschult hat. Mhm. Wie so eine Selbsttherapie eventuell. Mhm, ja. Also das, was wir vielleicht heute als schräg sehen, als wow, da wird man ja verrückt, weil man sich es nicht erklären kann, hat mir damals den Anker gegeben, die Stärke, die Kraft weiterzumachen. Ja.
Und Sie haben das dann ja auch immer weitergemacht. Sie haben ja quasi nie was anderes gemacht.
Nee.
Da gibt es ja wahrscheinlich nicht nur Beifall, wenn man nach der Schule sagt, Mama, Papa, ich mache jetzt weiter als Magier oder ich weiß nicht, wie Sie das gesagt haben.
Ja, das war ein harter Kampf. Also das war und das war auch wieder Schule fürs Leben, kann man sagen, weil ich aus einem Haushalt komme. Mein Vater war Elektriker, meine Mutter war Bankkauffrau. Alle meine Großväter väterlicherseits waren alle auf so einer Eisenhütte. Die waren Schlosser oder Eisengießer sowas. Und wir hatten keinen Künstler in der Familie. Und plötzlich kommt dann so ein kleiner Pimpf und sagte, ich werde die Weltbühnen bereisen und das ist mein Ding, was ich machen will.
Das war
mein
Ding.
Ich wusste es, also das soll mein Leben sein.
Weltbühne.
Ich möchte nie was anderes machen. Ich muss mich der Welt zeigen und vor allen Dingen mit der Hypnose muss ich mich der Welt zeigen. So.
Ja.
Und das war dann so, dass ich zu jeder Familienfeier schon ab 12, kann man so sagen, immer in Diskussionen verstrickt war mit erwachsenen Menschen, die mir sagen wollten, wie das Leben richtig funktioniert.
Mhm.
Und ich war der Rebell. Ich war, musste also
gut vorstellen.
Musste nur dagegen vorgehen. Also ich musste mich wehren. Ja.
Mhm.
Und ich glaube, das war eine harte, aber eine gute Schule, für sich selbst einzustehen. Und dann jetzt am Ende hat sich das so gedreht, na, hoffentlich noch lange nicht das Ende, aber jetzt hat sich so gedreht, dass meine Onkel, mein Vater, meine Mutter und so weiter, sagen, wir hätten es eigentlich so machen sollen, wie du das gemacht hast. Also sie haben den Lebensweg jetzt so erkannt und gesehen, das war genau richtig. Also diese
Aber die
Freiheit
Welt braucht auch Schlosser.
Absolut, ja.
Ja.
Nur was ich eben für mich dadurch gelernt habe, ist, dass ich weniger mit Menschen darüber diskutiere, was ihr Lebensentwurf ist, sondern mehr akzeptiere und mehr ihren Lebensentwurf anerkennen kann, als meinen eigenen zu verteidigen und davon auszugehen, dass das der allein richtige Weg ist.
Mhm.
Aber ich glaube, das haben wir in unserer Generation alle irgendwo auch durch und erziehen unsere Kinder wahrscheinlich heute auch mit einem anderen Bewusstsein.
Ich bin sehr gespannt auf die nachwachsende Generation, die mit solchen Eltern aufwächst und mit einem ganz anderen Mindset, sagt man, eben mit einer anderen Gedanken- und Gefühlswelt wahrscheinlich.
Die können alle gut so Fortnite, können die alle super gut, diese Videospiele. Die werden alle Programmierer.
Naja, Programmierer braucht die Welt auch, aber nicht nur. Nicht nur. Die Welt braucht ja auch Magier, haben wir gelernt, gegen den ganzen Hass. Wir müssen noch mal ein bisschen was dazu sagen. Es klappert immer mal. Das ist schön, dass es klappert, aber ich glaube, wir müssen das einfach erklären, weil die Menschen, die zuhören, können das nicht sehen. Sie haben Armbänder, das sieht alles sehr schick aus, das ist metallisch. Sie haben auch einen Stein um den Hals. Da sie sind, denke ich jetzt mal, dass das nicht nur einfach schick ist, Schmuck, sondern dass das auch eine Bedeutung hat. Ist es so oder ist es einfach schön?
Es ist tatsächlich so und interessanterweise ist es die Bedeutung, die mir Freunde gegeben haben. Also vor allem ein Freund, der ist Goldschmied und der kommt immer mal wieder an mit etwas und dieses Armband, das große, das ich hier habe.
Ein breites Armband?
Genau. Aus Metall? Das ist ein Abdruck einer Krokodilhaut. Aha. In Silber gegossen.
Ja.
Und wir hatten uns mal lange über Tiere unterhalten und Krafttiere als Idee und was wir von Tieren lernen können.
Ja.
Und es gibt in meiner Geschichte so einen Moment, ich habe früher gerne als Junge Fußball gespielt und wir hatten so einen Cocker Spaniel, einen Hund. Mhm. Ich habe mir die Bewegungen von dem Hund abgeschaut, wie er, wenn wir rennen, also wenn wir so gerannt sind, wie er so vor mir rumgesprungen ist. Mhm. Und daraus habe ich mir abgeschaut, wie ich beim Fußballspielen jemanden austricksen kann. Mhm. Also die Bewegung vom Hund einfach abgeguckt. So, das hat sehr gut funktioniert bis zum gewissen Alter. Und so kamen wir ins Gespräch, was können wir uns eigentlich von Tieren abschauen? Also wie lebt denn so ein Krokodil oder wie lebt denn so ein Hai? Was machen die denn gut und so weiter und so fort? Und das hat ihn dazu gebracht, mir einmal diese Krokodilhaut, also das in Silber zu gießen. Dann habe ich hier einen Ring, das ist eine Haihaut in Silber gegossen.
Ganz fein.
Ja, auch ganz fein, genau. Ja. Und so weiter und so fort. Und die anderen haben andere Bedeutung. Das ist ein Kreis. Das ist hier ein kleines Armband. Das ist ein Spruch von Klemperer. Sprache ist mehr als Blut. Der damals von Rosenzweig, der hat die Sprache des Nationalsozialismus untersucht, genau. Und kam auf die Erkenntnis, dass die Entstehung eines Narratives zur Radikalität führt. Und deshalb finde ich das heute auch sehr, sehr wichtig, dass mich immer wieder daran erinnert, wie wichtig Sprache ist.
Ja.
Und stärker als Blut ist mehr als Blut. Also Sprache schafft Identität, die uns eventuell gut tun kann, aber auch nicht so gut tun kann. Ja, das ist mein Schmuck. Ja.
Mhm. Und dass man darauf achten sollte, wie man miteinander spricht.
Ganz genau, ja.
Das spüre ich, dass Sie das tun. Aber das ist auch eine Brücke zu der Frage, Diktatoren hatten ja auch immer einen Hang zu, also nicht immer, aber mir fällt Stalin ein, mir fällt Hitler ein, zwei schlimme Diktatoren des 20. Jahrhunderts, die einen Hang, ich will jetzt nicht zum Magischen sagen, sondern zum Okkulten hatten, um ihre Macht magisch oder okkult zu verstärken. Wie beobachten Sie mit diesem Wissen den Trend, dass es offenbar eine große Begeisterung für alles Autoritäre gibt oder eine wachsende Begeisterung für alles Autoritäre gibt.
Ja, also
nicht nur bei uns, überall.
Dadurch, dass wir in einer aus meiner Sicht großen Zeit der Verwirrung leben. Also es gibt ein unglaubliches Überangebot an Meinungen, Möglichkeiten, Ideen, die da draußen rumschwirren und die dich auch sehr gut erreichen können, ohne dass du lange danach suchen musst. Versucht unser Geist auf eine einfache Art und Weise Antworten zu bekommen. Und das Okkulte, wenn man darauf nochmal kurz zurückgreift, hat einen großen Vorteil der Vereinfachung, nämlich die Symbolik. Mhm. Und das Symbol wird von uns sehr schnell verstanden.
Ja.
Und der Mensch kann, ohne dass er die gleiche Sprache spricht, sich unter einem Symbol vereinen, wie zum Beispiel das Kreuz im Christentum und andere Symbole.
Ja.
Das bedeutet, wenn ich als Verführer eine große Symbolik aufbaue, eine große Symbolsprache verwende, die einfach zu verstehen ist, kann ich mehr Menschen unter mir als Symbol oder unter dem Symbol vereinen, als wenn ich versuche, genauer Erklärungen für Sachverhalte zu finden, die nicht mehr symbolisch verständlich sind, sondern die eine genaue Draufschau benötigen, um ein Thema wirklich zu verstehen. Mhm. Und das sehe ich heute, dass wir in einer Welt leben, die sehr stark mit Symboliken arbeitet und dadurch eine Vereinfachung impliziert, also schnelle Antworten liefert und dadurch eine große Anhängerschaft findet, egal zu welcher politischen Richtung hin, aber das ist auch ganz gut erkannt, finde ich, das ist eine Wiederkehrung der Geschichte.
Mhm. Macht Ihnen das Sorge?
Ja, ich glaube, dass der... Wir sind, glaube ich, in unserer Gesellschaft nicht mehr auf diese, auf die Gewalt vorbereitet, die eventuell auf uns zukommen könnte, weil wir...
Die in uns schlummert?
Die nicht mal in uns schlummert, sondern wir sind ja in einer sehr gemäßigten Gesellschaft groß geworden. Und es kann sein, dass wir denken, dass das Leben, wie wir es jetzt gerade leben, der Norm auf der Welt entspricht. Ist es aber nicht. Ich kann die genaue Zahl nicht, aber es gibt ja unglaublich wenige Demokratien auf der Welt, ja, im Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Strukturen. Und das Problem ist, wenn du in einer Demokratie aufwächst, dann sind dir Sachverhalte, wie sie, die eventuell mit Gewalt oder autoritären Systemen zu tun haben, gar nicht mehr bewusst. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, dass etwas schlimmer werden kann, als es jetzt scheinbar ist. Mhm. Ja. Und das macht mir ein bisschen Angst, weil da können Strömungen auf uns zukommen, die wir gar nicht wahrnehmen, die wir gar nicht sehen, gar nicht spüren und wir plötzlich drin sind in einem System, das uns viel weniger gut tut, als das, was wir heute zu glauben zu haben. Ja. Mhm. Ja. Jetzt wird es politisch.
Jetzt wird's, oh, das war so eine Brücke. Wir treffen uns am Tag nach, am Tag 2 nach der US-Wahl, am Tag 1 nach dem Aus der Ampel, am Tag 2 nach dem Ende der sächsischen Koalitionsverhandlungen. Also in einer Welt, wo man sich sagt, die ist irgendwie kaputt. Ja. Können Sie da auch noch staunen?
Ja.
Ich meine positiv ich staunen. Ja, negativ staunen, alles klar, ja.
Also ich glaube, man darf dass die Zukunft nicht schwarz malen. Es ist so, dass unser Gehirn kann eine Sache ganz, ganz schlecht und das ist in die Zukunft zu schauen. Unser Gehirn denkt immer, das Ganze ist super. Also wir wissen doch schon, was passiert, wenn wir etwas tun, wissen wir schon genau, wenn wir das machen, passiert das. Und am Ende stellt sich heraus, kam doch immer anders, als wir dachten. Mhm. Und das ist eine Veranlagung unseres Gehirns. Also es versucht immer in die Zukunft zu blicken, aus dem jetzigen Sachverhalt heraus. Und was es auch gerne macht, es generiert durch die Angst, die es hat oder die da ist, Bedrohungslagen für die Zukunft. Mhm. Das kann manchmal dazu führen, dass wir uns gar nicht mehr im Haus trauen, weil wir denken draußen, oh, die bösen Autos, die bösen Menschen da draußen, ich bleib mal lieber im Haus. So. Mhm. Deshalb sollten wir das, glaube ich, alles gar nicht so schwarz malen, wie es, was da gerade so läuft, und uns in Angst zurückziehen, sondern vielmehr vielleicht in eine Handlungsoption kommen und zu sagen, wir haben immer die Möglichkeit zu reagieren und zu agieren, vor allen Dingen zu agieren. Und das könnte uns eine positive Zukunftssicht vermitteln, dass wir sagen, wir sind Akteure. Wir sind keine, wir sind nicht ausgeliefert, sondern wir sind immer Akteure. Ja, genau.
Kann man das lernen? Ich würde es gern lernen. Ich neige eher dazu zu sagen, nee, ich bleibe jetzt zu Hause.
Ja, genau.
Nicht, weil ich Angst hätte vom Auto oder so, aber ich irgendwie die Bosheit der Welt manchmal zu bedrückend finde.
Ja, da kommt noch ein Problem dazu. Das ist einmal, wir haben, jetzt haben wir das in Amerika gerade gesehen, ja, und in Deutschland passiert es auch immer mehr, dass es zwei unterschiedliche Kommunikationskanäle gibt. Also es gibt einmal den emotionalen Kommunikationskanal, der trifft genau auf unser limbisches System. Und unser limbisches System liebt Emotionen und steigert sich rein und da gibt es Peaks. Und sobald wir aber im limbischen System sind, können wir keine rationalen Entscheidungen mehr treffen. Das ist so ein bisschen wie besoffen Autofahren. Ja? Und die Handlung, die rationale Handlung liegt nicht im besoffen, sondern im klar Autofahren. Mhm. Das bedeutet, wir müssen es schaffen, aus der Idee des limbischen Systems, also aus der Emotion in die Ratio zu kommen und dann die Entscheidung zu treffen. Immer dann, wenn wir versuchen, wir sind emotional aufgewühlt, dann eine Entscheidung zu treffen, das könnte komisch ausgehen.
Ja.
Ja, das kennen wir, wenn wir uns mit unserem Partner streiten. In der Wut werfen uns Dinge an den Kopf, die meinen wir so gar nicht.
Ja, ja.
Dann haben wir uns ein bisschen getrennt, dann treffen wir uns nochmal und plötzlich, jeder hat nochmal durchgearbeitet, dann nehmen wir uns einen Arm und alles ist gut. Und das sollten wir so ein bisschen mehr lernen, also diese Unterscheidung zu treffen. Da das ist einmal, hier ist gerade mein limbisches System aktiv, mhm. schwer dann in dem Moment. Mhm. Und wie komme ich denn jetzt nochmal in diesen frontalen Kortex, in das Rationale?
Mhm. Ja? Es ist interessant, dass gerade Sie das sagen, weil Sie müssen sich ja, um diese Verbindung mit Menschen zu schaffen, die Teil Ihrer Arbeit ist, der Show, aber eben auch des ernsten Teils Ihrer Arbeit.
Ja.
Die Show ist auch ein ernster Teil, ist für Sie klar. Ja. Es ist für uns Unterhaltung, aber für Sie ist es natürlich auch ernst. Aber Sie müssen da natürlich, um diese Verbindung herzustellen, müssen Sie ja die Emotionen von Menschen erfassen. Sie müssen sich emotional auch verbinden und dann sagen, Sie, wir müssen jetzt mal ein bisschen in den Frontalkortex kommen.
Genau.
Schön rational, Jungs, Mädels.
Ja, ja, das ist tatsächlich mein Beruf, seit ich denken kann. Ne? Also Emotionen erzeugen und gleichzeitig aber dann die Ratio nochmal nachschießen. Das ist ja genau das, was ich unbewusst gelernt habe, durch diese stetige auf der Bühne stehen oder Menschen zu faszinieren, Menschen in Staunen zu bringen. Also da hast du es sehr, sehr plakativ tatsächlich vor dir, was Kommunikation kann im Endeffekt. Mhm. Ja.
Kann man das lernen, das Staunen?
Wir haben das alle in uns. Wir haben das in uns, weil es ist ein Grundbedürfnis von uns. Staunen ist auch immer Innovation. Und es gibt diesen schönen Begriff der Achtsamkeit. Der ist ja auch ein bisschen so durchgenudelt.
Ein bisschen abgedroschen, ja, genau, würde ich jetzt sagen.
Aber
ich weiß, was Sie meinen.
Wenn ich tatsächlich mal meine Kinder beobachte, auch damals, als ich in die Kita, da war ich noch dabei, als ich sie in die Kita gebracht habe, die brauchten halt manchmal für einen Weg von einer Viertelstunde eine Stunde, weil sie an jeder Pfütze stehen geblieben sind und jedes Blatt war interessant und alles, was auf dem Boden lag, war interessant und man konnte mit Dingen spielen plötzlich. Ja. Und das ist ja dieses Urstaunen. Also ich schaue mir ein Blatt am Baum an und je genauer ich hinschaue, umso erstaunlicher wird das alles. Mhm. Die Verästelung und so weiter und so fort. Was ich plötzlich Neues über die Welt erfahre. Und das können wir. Wir müssen nur eventuell uns darauf einlassen. Mehr darauf einlassen. Und dann wird vieles viel, viel schöner, als wir vorher dachten.
Mhm. Und das kann man auch, wenn man als erwachsener Mensch eben nicht mehr eine Stunde für den Viertelstundenweg nimmt oder kann oder meint zu können, sondern eben einfach durchhetzt. Kann man das? Kann man das lernen?
Da muss
man
sich
wie kann man das lernen?
Da muss man sich fragen, warum hetze ich denn überhaupt durch? Ne? Also einer meiner Mentoren hat mir mal ein ganz schönes
Bild. Weil ich meine Zeit effektiv nutzen muss.
Ganz genau, das ist die Effektivität. Und einer meiner, der hieß Eugene Berger, ist leider gestorben aus Chicago, ein Zauberkünstler aus Chicago. Das war einer meiner Mentoren, meiner großen Vorbilder. Der hat mal zu mir gesagt, pass auf Jan, da ging es darum, was Neues zu lernen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mal, was das genau war. Da ging es um Suggestion, Wachsuggestion. Können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall meinte er, du hast den Tag und den Tag stell dir mal vor wie ein Kuchen. Das ist ein ganzer Kuchen und da hast du unterschiedliche Stücke dieses Kuchens. Und am Tag isst du einen Kuchen sozusagen. Mhm. Und dann sagt er, diese 8 Stunden, das ist ein großes Stück, das ist Schlafen, dieses Stück ist schon mal weg von den 24 Stunden.
Ja.
Und dann hast du noch ein anderes Stück, das ist dann vielleicht dein Beruf. Das sind dann auch nochmal 8 Stunden. Das sind also 16 Stunden sind schon weg.
Ja.
Und dann hast du noch kleinere Kuchenstücke.
Ja.
Und von denen musst du jetzt eins opfern, um das Neue zu lernen. So, und was kannst du opfern? Und meinte ich, was soll ich machen? Und dann zeigt er so auf mein Handy und sagt er, das Handy.
Ja,
ja. Oder das Social Media, alles das, was dich ablenkt, kannst killt du...
Killt Aufmerksamkeit.
Ne, killt Aufmerksamkeit. Und dann ist natürlich auch manchmal unser Leben so durchgetaktet, dass wir gar nicht mehr Zeit fürs Leben haben, sondern wir nur noch Erfüller sind von Aufgaben.
Aha.
Und da muss man sich jeder selbst fragen, okay, muss das tatsächlich so sein oder finde ich nicht doch eventuell mal einen Moment für die Muße am Tag? Und keine Ahnung, was das dann für jeden Einzelnen ist und bedeutet.
Ich höre ganz oft aus unterschiedlichen Ecken so eine Theorie, ich muss ein bisschen was davon tun und man braucht eigentlich ja nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde für den Sport, für Meditation für, was weiß ich, immer so, alle sagen dann, ach, sie brauchen ja gar nicht viel Zeit.
Ja.
Aber dann ist die Torte weg mit all den halben Stunden.
Genau.
Wie priorisiere ich das richtig?
Und da sind wir, glaube ich, dann ist das Staunen wieder super,
weil
ich während ich im Büro sitze oder sonstiges mache, kann ich wirklich jetzt das Glas hier nehmen, mir das mal genau anschauen und sagen, oh, super, wie ist denn das eigentlich gemacht? Wie sieht denn das genau aus? Wie sieht denn das von unten aus? Wie sieht denn das von oben aus?
Das machen Sie auch.
Das mache ich ja stetig.
Das ist jetzt das auch ist wirklich ja, so ein echtes Standardglas, wie es das überall gibt. relativ stabil mit so ein paar gut handlichen Einkerbungen hier unten, aber jetzt nichts Besonderes.
Ich fasse das mal an, ne, und spüre plötzlich, wie sich das anfühlt.
Ja, okay. Liegt gut in der Hand.
Und jetzt habe ich plötzlich wieder eine neue Erkenntnis. Und jetzt beschäftige ich mich mit diesem blöden Glas im Grunde genommen. Aber das hilft mir nochmal so ein bisschen runterzukommen. Vielleicht entdecke ich etwas, wo ich sage, wow, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen. Ja. Und das ist das Schöne am Staunen. Wenn wir uns darauf einlassen, können wir es ins ganze Leben integrieren, ohne jetzt Zeitabschnitte. Ich hatte mal einen Freund, der hat versucht zu meditieren.
Ja.
Und da hat dann genau das gesagt, dann habe ich eine Viertelstunde Meditation und dann hat er gesagt, immer wenn er das nicht schafft, dann wirft er Geld aus dem Fenster als Bestrafung.
Die Nachbarn waren sehr glücklich.
Genau. Da habe ich gesagt, und irgendwann wird sich dann unten vor deinem Balkon, wird sich dann eine Traube an Menschen einfinden und so. Und das hat er genau 2 Wochen gemacht, das hat nicht funktioniert. Ja. Und genau das stimmt eben. Also eher so, das in das Leben zu integrieren. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht bin ich ja vom Himmel gefallen, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie gelingt mir das ganz gut. Ich weiß nicht, warum es mir gelingt.
Ja. Ja.
Vielleicht, weil ich mich von Kindesbeinen mit etwas beschäftige, was mich dann auch wirklich sehr erfüllt und ich selten Dinge machen muss. Ja. Und ich vielleicht das Leben auch gar nicht verstehe von Menschen, die vieles machen müssen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, wir sind ja alle irgendwo so auf diesem Planeten. Und wenn es uns wirklich wichtig ist, dann schaffen wir das schon nochmal, eher so um hier anzukommen und die Dinge neu zu orten und zu bewerten.
Und es gelingt Ihnen selber für sich auch, obwohl Sie das beruflich machen, das quasi jeden Tag erzählen und Menschen dafür motivieren, das stumpft ja schnell auch mal ab.
Man sagt so, der Prophet und der Berg, ne? Genau, ja. Das musste ich aber tatsächlich auch lernen. Also ich bin ja nicht frei von Krisen in meinem Leben und auch das trifft mich. Was ich eventuell durch die Arbeit, die ich jetzt mit anderen Menschen auch getan habe, also auch andere Menschen in vielleicht extremen Situationen erlebt habe, was mir da hilft, ist schneller aus diesen Krisen rauszukommen. Also besser vielleicht nochmal so eine Form von Perspektivwechsel hinzukriegen und zu sagen, okay, Akteur, was kannst du jetzt tun, um aus dieser Situation herauszukommen? Mhm. Das bin ich davor gefeit, aber vielleicht habe ich da dadurch einen schnelleren Umgang raus.
Ja. Sie laden auch zu Shows ein. Wie unterscheiden Sie das, was Sie, jetzt versuche ich, sage ich, das Ernste und das Unterhaltende, aber das ist auch wieder so sehr deutsch.
Es ist einfach so blöd. Ich kann es nicht unterscheiden. Also ich hatte, wo war das?
Wozu auch?
Ja, vor kurzem hatte ich ein Interview und das war eine Stunde Interview und dann war ich als erstes Zauberer, dann war ich Mentalist, dann war ich Wundermacher, dann war ich Coach, dann war ich Hypnotiseur und alles das in einer Stunde. Und das ist sehr spannend. Ich selbst, ich kenne auch diese Schublade nicht, wo ich da irgendwie reingehöre, weil das irgendwie alles zusammengehört. Ja.
Sie sind Sie.
Die Unterscheidung ist wahrscheinlich die Poesie. Also es ist einmal das vielleicht eher Rationale, wenn man in der Hypnose von Rationalen sprechen kann. Das eine ist ein poetischer Akt am Abend. Das ist eine Soiree, dann kommt man hin und wird unterhalten und erlebt magische Momente, die man sich nicht erklären kann. Und das andere ist auch poetisch, aber da geht es viel mehr, das Ganze hat mehr einen Grund. Also ich komme jetzt, um Nichtraucher zu werden oder ich komme jetzt, um eine neue Technik zu lernen. So kann man es eventuell unterscheiden. Ja.
Jan Becker ist zu Gast. Wundermacher, der Begriff ist auch schon gefallen. Sie lassen sich Wundermacher nennen sich selbst Wundermacher, weiß ich nicht ganz genau, aber ja, eben. Können Sie verstehen, dass ich da erstmal durchatmen musste, als ich gelesen habe, der sagt von sich selbst Wundermacher?
Ja. wenn man Journalisten dann in dem Moment zu tun hat, ist es sehr, sehr spannend. Du liest dann immer der selbsternannte Wundermacher, Jan Becker. Ne? Das ist eine Begrifflichkeit, die brauchen wir im Journalismus. Das muss ja eingeordnet werden, ist ja klar. Ja,
hat ihn jemand so genannt oder nennt er sich selber so? Das ist genau, schon auch ein Unterschied.
Ja. So, ja. Und das finde ich aber sehr spannend. Und dann, wenn man so ein bisschen weiter zurückgeht, und dann hatte ich jetzt privat mit einem Journalisten ein sehr lustiges Gespräch, dann ging es dann wieder um das selbsternannte Wundermachen. Da gucke ich ihn an und sage, aber du bist doch auch ein selbsternannter Journalist, oder? Und dann hat er gelacht und meinte so, ja gut, man könnte sagen, ich habe noch eine Universität besucht ne, und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe die Universität der Wundermacher besucht. Ja.
Hogwarts.
Sehr lustig, genau, ja.
Aber es hat ja nichts mit Hokuspokus zu tun. Was sie tun, es hat ja ganz viel mit mit dem zu tun, was wir sind, wie wir sind als Menschen. Ja. Auf ganz vielen Ebenen, von den vielen Ebenen spielen wir nur auf wenigen. Warum sind Sie nicht mal abgebogen zu untersuchen, wie das genau funktioniert?
Da bin ich jetzt gerade dran. Das ist sehr spannend. Das braucht ja alles seine Zeiten.
Okay.
Es gab ja einmal eine Untersuchung vom ZDF, die das für Terra X damals, glaube ich, durchgeführt haben. Die haben mich nach Groningen gepackt und meinten, mein Gehirn ist anders als das andere. Da habe ich immer gesagt, da werdet ihr nichts finden. Sie haben tatsächlich was gefunden. Und zwar ist in meinem Gehirn wohl das Zentrum für die Empathie sehr stark vergrößert. So. Das ist auch eine. War eine sehr lustige Geschichte. Ich lag da unterm MRT mit so orangenen Socken und so. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das war mein erster Kontakt so in die Wissenschaft, zu dem Mark Thieu damals. Der ist, erforscht Autismus unter anderem. Mhm. Dann lief das aber alles so ein bisschen aus. Und jetzt durch so eine große, in einer großen deutschen Zeitung Aktion, wo ich vielen Menschen mittlerweile helfen konnte, Nichtraucher zu werden. Wir sind da knapp bei 20.000, 30.000 Menschen. Mhm. Hier. Wurde eben jetzt auch die Wissenschaft aufmerksam und zum Beispiel bin ich jetzt in Kontakt mit der Deutschen Krebsforschungsgesellschaft in Heidelberg, wo es jetzt um Evidenz geht. Also zum ersten Mal kann man Evidenz aus meiner Methode herausziehen als Modell, dass man eventuell später auch in andere Methoden einfließen lassen kann. Und das finde ich jetzt tatsächlich sehr, sehr spannend. Ja. Im Tun verändert das wenig erstmal, weil man sieht aus praktischer Erfahrung, das funktioniert. Aber was jetzt natürlich sehr spannend ist, was ist das darunterliegende Prinzip? Mhm. Und das interessiert mich natürlich enorm auch. Mhm. Ja.
Sie selber sind ja auch ganz freigebig mit in Ihren Büchern, 10 genau. Bücher, ja. Die Sie in relativ kurzer Zeit hintereinander geschrieben haben, aber jedes Jahr mindestens eins.
Ja.
Das ging schon ganz zackig. Da sind Sie auch ganz freigebig mit Ihren Methoden. Und es gibt diese Akademie, wo Sie Menschen nicht einfach nur beibringen, du sollst nicht rauchen und wie geht das, sondern wie Sie anderen Menschen beibringen, das anderen Menschen beizubringen.
Genau,
Versuchen Sie jetzt, sich arbeitslos zu machen?
Nee, gar nicht. Ich finde den Prozess so toll, das müsste eigentlich jeder Mensch müsste davon erfahren. Das müsste ins Schulsystem. Ne? Also dort lehre ich zum Beispiel Hypnose, die Grundlagen der Hypnose. Dann gibt es noch so Meisterklassen, wo dann wirklich Ärzte auch hinkommen.
In der Schule lehren Sie das?
Nee, man müsste es in der Schule lernen. Also in meiner Akademie lehre ich das Ärzten und Menschen, die das gerne lernen wollen.
Ja.
Aber das sind so Prinzipien. Hypnose ist ja im Grunde genommen nur ein Wort. Das beschreibt einen Prozess, wie wir Tag für Tag unsere Realität erschaffen. Subjektiv immer wieder neu. Ja? Und Hypnose nimmt nur diesen Prozess und wendet den artifiziell an auf eine Problemstellung. Ja? Mhm. Also man kann das ganz
aber
gut
Sie
sehen.
Knipst doch auch mein Bewusstsein aus.
Nee, Sie sind nicht K.O. Das ist vielleicht, das ist interessant.
Dann müssen wir mal kurz erklären, was ist denn jetzt Hypnose? Ja. Ich bin da offenbar auch auf der falschen Spur.
Ja, also Hypnose bedeutet nicht, dass ich bewusstlos bin, sondern ich bin enorm fokussiert auf eine Sache und der Kontext um mich herum ist ausgeblendet. Ja. Wenn Sie jetzt unserem Gespräch zu Hause genau zuhören, haben Sie eventuell vergessen, wo Sie waren gerade jetzt oder was sie noch vorhaben oder was sie vorher getan haben. Das ist also eine Art von Trancezustand. Ja. Das haben wir auch beim Bücherlesen. Ja, dann versinken wir in dieses Buch. Wir werden vielleicht zum Protagonisten des Buches oder wenn wir Filme schauen. Mhm. Das ist dieser hypnotische Prozess, der also eine Fokussierung erlaubt auf eine Sache und der Kontext um uns herum spielt keine Rolle mehr. Und dann nutzen wir die ganzen Ressourcen unseres Gehirns, um diese eine Sache zu bearbeiten, wenn es zum Beispiel um Ängste geht. Und die Wirkweise, sagt man mittlerweile, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, unser Gehirn ist in so einer Blackbox da oben drin in unserem Kopf und das sieht nichts, das ist alles schwarz, ja, also kommt eigentlich im Grunde genommen erstmal so gar nichts an, außer Impulse von außen durch unsere Sinne und Impulse von innen durch unser Denken und die Geschichten, die wir uns über uns erzählen. Mhm. Also eine Idee wäre jetzt, Spinne, ich habe Angst vor einer Spinne. Das ist der Impuls fürs Gehirn. Das Gehirn trifft eine Vorhersage, haben wir ja schon mal gesagt, kann es eigentlich gar nicht gut. Sagt aber, Bedrohung, also müssen wir sofort reflexhaft Adrenalin ausschütten, wir müssen Panik erzeugen. Das machen wir dann. Unser Gehirn ist leider nicht wirklich so schlau, wie wir denken, sondern Es kriegt
den Impuls. Wie das Gehirn von sich selbst denkt.
Genau. Es kriegt den Impuls, trifft eine Vorhersage und wie jeder gute Hellseher glaubt es sich die Vorhersage, die es getroffen hat.
Aha.
Also es testet gar nicht mehr.
Nee.
Es trifft eine Vorhersage und dann ist das erstmal so.
Ja.
So. Durch die Fokussierung in der Hypnose können wir an die Ursprungsgeschichte ran, die Spinne. Und wir können den Impuls zum Gehirn verändern, sodass das eventuell nicht mehr Angst, sondern Respekt bedeutet. Und dadurch trifft das Gehirn eine neue Vorhersage und sagt, ach, Spinne, interessant, lasse ich mal in Ruhe, solange die mich auch in Ruhe lässt. Und da sich diese neue Vorhersage auch wieder glaubt, haben wir eine neue Realität geschaffen.
Mhm.
Und das ist der Vorteil, dass wir eben in diesem Prozess der Hypnose entspannt sind, der Kontext keine Rolle spielt, wir uns voll und ganz mit unserer Fantasie, der Vorstellungskraft in das Problem reindenken können und eine gedankliche Probehandlung ausführen können, wie ein neues Verhalten aussehen sollte. Ja.
Und warum fallen wir dann um?
Das sind so Bühneneffekte. Also das Umfallen in die Hypnose hinein ist ein schöner, großer Effekt für die Bühne, ist aber in einer therapeutischen Sitzung überhaupt nicht notwendig.
Also ich kann im zum Beispiel beim Zahnarzt, gutes Beispiel,
ja, genau.
Arbeiten auch Zahnärzte mit Hypnose statt
genau.
Mit Medikament gegen den Schmerz.
Ja.
Da falle ich nicht um.
Nee.
Da bin ich eigentlich noch da, aber eben kann meinen Schmerz ausblenden.
Genau, durch eine Visualisierungstechnik zum Beispiel.
Ja. Ja.
Also das ist das, was ich meinen Zahnärzten, die zu mir in die Akademie kommen, auch immer sage. Bitte werft eure Patienten nicht um. Weil das nochmal neue Ängste hervorbringt.
Ja, ja, ja.
Nee, es ist eine sehr sanfte Methodik, wie du dich verinnerlicht in den Impuls des Schmerzes umdeuten kannst, vielleicht zu einem leichten Druck und nicht mehr zu einem Ziehen, je nachdem, wie du den Schmerz empfindest. Und das Gehirn daraus wieder den Feedback-Impuls nicht Schmerz hat, sondern Druck.
Mhm. Ja. Bei Ihnen hat es mit dem Zahnarzt angefangen, mit der Angst vor dem Zahnarzt. Wenn wir jetzt schon dabei sind, funktioniert es jetzt auch noch?
Ja, immer besser.
Immer besser. Was machen Sie konkret? Lassen Sie sich eine Spritze geben, wenn der an Ihnen rumbohrt?
Genau.
Zur Wurzelbehandlung?
Das ist bei mir zum Glück nicht das Problem. Ich bin also nicht allergisch auf die Betäubungsmittel.
Ja.
Keine Schmerzen beim Zahnarzt ist für Menschen interessant, die allergisch reagieren auf die Betäubungsmittel.
Mhm,
ja.
Sonst
würde ich immer das nehmen. Ja.
Mhm.
Was bei mir das große Problem war die Angst vorm Zahnarzt.
Überhaupt
hinzugehen.
Ja.
Und viele Zahnärzte berichten mir das, dass das ein Hauptgrund ist, warum Menschen nicht zum Zahnarzt gehen. Also es gibt einmal die Angst und einmal die Scham. Also wenn Menschen, die haben am Anfang Angst, die gehen nicht mehr zum Zahnarzt.
Dann
schämen sie sich.
Ja, weil es irgendwie schon versaut ist.
Ganz
ja,
genau.
Klar.
So, ne? Das ist so, und diese beiden Dinge kannst du wunderbar behandeln.
Mhm.
Diese Angstzustände lindern und gleichzeitig eventuell sogar ein schönes Erlebnis umwandeln. Und das sieht bei mir so aus, wenn ich mich auf den Stuhl lege und die Augen zumache, dann schwimme ich an meinem Lieblingsort in Griechenland im Meer, tauche ein bisschen rum, sammle ein paar Muscheln und bin dort.
Wirklich?
Und nicht mehr auf dem Zahnarztstuhl. Genau. Und dann können die da machen. Ich bin aber immer ansprechbar.
Ja.
Und dann hält man eben so Sachen wie 2,5 Stunden dann auch mal aus.
Sie haben es gerade hinter sich.
Ich habe es gerade heute Morgen hinter mir, ja.
Ah.
Furchtbar.
Furchtbar. Aber Sie waren ja schwimmen.
Ich war ja schwimmen, genau.
Ja. Ich habe davon auch schon häufiger gehört und ich kann es nicht.
Ja.
Ich höre dann, was die da reden. Ich höre, also ich bin jetzt nicht der große Zahnarztangst. Ich kann das rational verarbeiten. Aber ich denke in solchen Situationen immer wieder daran, denke an diesen schönen Bergweg mit den Bäumen, denke an das Licht, denke an, wie das gerochen hat, wie sich das angehört hat. Das schaffe ich auch. Aber ich kann den Rest nicht ausblenden.
Ja.
Was mache ich falsch, Herr Becker?
Nichts. Weil wenn Sie den Rest ausblenden würden, wären Sie ja K.O. Also was man machen könnte, mal einen Trance-Moment erzeugen, künstlich, also eine schöne Entspannung erzeugen, noch tiefer zu gehen.
Ja.
Und dann in diesem Moment dieses Bild erzeugen und mal sich richtig reinfallen lassen unter Führung.
Mhm.
Und dann kann man das oft später leichter nochmal in diesen Moment zurückkommen. Aber es wäre blöd, wenn Sie nicht mehr ansprechbar wären. Und wenn Sie die Geräusche auch um sich herum nicht mitnehmen könnten.
Mhm.
Da gibt es auch manchmal Tricks. Also man kann dann zum Beispiel, wenn es das Absaugding, das kann dann vielleicht wie Wellenrauschen sein. Ne? Oder dieses Ziepen vom Bohrer können Vögel sein eventuell. Ja. Und dann wird es aber sehr, sehr spannend. Ja.
Ja, braucht man dafür besondere Voraussetzungen? Sie haben bei der Empathie im Gehirn besonders viel abgekriegt. Braucht man dafür besondere Voraussetzungen, um das zu können, um das lernen zu können?
Ja, man sollte auf jeden Fall Mensch sein. Und Bewusstsein
haben. Das muss man auch manchmal lernen. Ja, ich weiß, ich erlebe es täglich. Ja, aber
mehr braucht man nicht. Man braucht keine übersinnlichen Fähigkeiten dafür, oder? Das ist das, weil
man
jeder
muss irgendwie
von uns
die dicke Haut irgendwie loswerden, die man sich so zulegt.
Ja, naja, wir machen ja jeden Tag unsere Realität selbst, ohne es zu merken.
Ja?
Durch die Klamotten, die wir uns anziehen. Mal fühlen wir uns super wohl darin, mal, oh Gott, heute habe ich einen total blöden Pulli an, jetzt fühle ich mich irgendwie unwohl. Also wir machen schon jeden Tag selbst, kreieren wir die Realität und unser Verhältnis zur Realität.
Ja. Sind Sie eigentlich sehr niedergeschlagen?
Jetzt gerade?
Nee, jetzt gerade vielleicht nicht. Ich hoffe jetzt nicht. Und ich meine,
wie meinen Sie das?
Ist so zu spüren, ich versuche diesen schönen Satz wiederzufinden, die Welt heilen durch, den Sie vorhin gesagt haben, Sie wollen die Welt heilen.
Durch das Staunen,
durch die das Welt Staunen, reparieren. Die reparieren, die Welt reparieren durch das Staunen. Das war dieser schöne Satz. Und dann habe ich gedacht, ja, schön, aber der muss ja sehr traurig sein bei all dem Misserfolg.
Genau, was hier jetzt gerade so abgeht auf der Welt. Ne? Auch das muss man lernen. Das ist, ich glaube, blöder wäre es, wenn man damit aufhört.
Mhm.
Ja, das ist also nach vorne damit zu gehen und raus damit zu gehen, darüber zu reden. Und dann wird es wieder eine Person hören, wird sagen, stimmt. Muss ich mal machen, muss ich mich mal auch drauf einlassen und so. Und dann kommt das schon Schritt für Schritt.
Jan Becker for President.
Genau, ja. Also es gibt ja schon jemanden, der Präsident wurde und der kommt auch aus den Medien.
Aber Sie kommen ja nicht aus den Medien. Eben, so wie Sie sich das, eben, wie Sie beschreiben, wie Sie leben, wie Sie arbeiten, wirkt das jetzt ja alles gar nicht sehr anstrengend. Sie haben so ein Strahlen in den Augen und Sie haben auch eine Leichtigkeit, wenn Sie es erzählen. Ich habe so beim drüber nachdenken gedacht, das ist auch ganz schön anstrengend, wenn man immer quasi mit allen Antennen alles wahrnimmt, wenn man den anderen Menschen so genau wahrnimmt. Ich will das vielleicht auch alles gar nicht wahrnehmen, weil mich das auch schützen kann. Ist es für Sie anstrengend?
Ja. Also ich brauche viele Pausen. Also das brauche ich tatsächlich.
Was machen Sie in diesen Pausen?
Schlafen, für mich sein, Kartentricks üben. Also wirklich nur für mich sein. Und das musste ich mir in meinem Leben tatsächlich auch zugestehen. Und dann ist es schon auch irgendwie alles machbar. Also ich glaube, dass wir haben alle eine gewisse Form von Sensibilität. Das unterstelle ich uns Menschen einfach mal. Je mehr wir zu dieser Sensibilität stehen und auch vielleicht mehr erfahren, wie verletzlich wir tatsächlich sind, umso einfacher fällt es uns dann auch zu sagen, nee, jetzt ist das mal nichts für mich, jetzt ziehe ich mich mal raus, jetzt brauche ich mal Zeit für mich, jetzt brauche ich mal ein bisschen Ruhe, um dann wieder erstarkt und frisch wieder reinzugehen in Momente, die dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Energie ziehen. Ja? Und je älter ich werde, umso mehr merke ich, wie sich das dann doch auch schon wieder vermischt. Also
Genau vermischt sich?
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass im Alter von 13, 14 ich schon sehr viel kämpfen musste und diskutieren musste und mich verteidigen musste. Das ist ja als Hypnotiseur mit 22, 23, 24 nicht besser. Also dann kommt jetzt plötzlich so ein Knirps, der so tut, als hätte er die Welt verstanden. Und dann ist
denke
ich
auch
noch Magier und so. Ne? Und jetzt bin ich ja 49, jetzt bin ich 50, jetzt bin ich ein erwachsener Mann und jetzt werde ich schon ganz anders wahrgenommen. Und jetzt sage ich eventuell die gleichen Dinge, die jetzt ganz neu eingeordnet werden, weil jetzt sagt das ja ein erwachsener Mann. Und ich glaube, je älter ich werde, umso entspannter wird es für mich. Und da kommt ja die Lebenserfahrung natürlich auch noch dazu.
Das ist doch eine schöne Aussicht.
Ja, absolut. Ich glaube, für uns alle.
Ja.
Wir sollten das Alter feiern. Das wird besser.
Es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass die Zufriedenheit, wirkt so ein bisschen kontraintuitiv, dass die Zufriedenheit mit dem Alter zunimmt. Das ist mehr so so um die Mitte des Lebens häufig da so ein Tief gibt,
ja,
in der Rush-Hour des Lebens.
Die Midlife-Crisis.
Und selbst wenn man 80 ist und krank ist, dass die allermeisten Menschen zufriedener sind, als sie mit 40 waren, ja, zum Beispiel.
Ja.
Und das ist doch eine gute Aussicht.
Ja, absolut.
Ja, wie ist das für Sie, der Sie das beruflich machen, Routinen entwickeln müssen, um in Ihrem Geistatelier auch wirklich das liefern zu können, was die Menschen, die dorthin kommen, von Ihnen erwarten? Können Sie selber dann noch für sich selber so magische Momente wahrnehmen, Wunderbares wahrnehmen, staunen?
Mhm. Ja, ja. Das musste ich auch wieder lernen. Also irgendwann gab es einen Moment, wo sich das bei mir enorm abgenutzt hatte, weil das stetige Wiederholungen waren.
Na klar, Sie müssen es jetzt ja auch wieder erzählen. Ich will ja, genau, auch, dass Sie es erzählen.
Wobei
ja,
das jetzt ja wieder neu ist. Also es ist, so habe ich, wie ich es jetzt erzähle, habe ich es noch nie erzählt. Und das ist ja vielleicht auch das Geheimnis, also sich nicht mehr an dieser Routine zu orientieren, sondern zu sagen, du bist es jetzt. Also das ist auch nicht dein Beruf, sondern du bist es, du lebst es, das ist dein Leben. Und nach meinem Gefühl zu gehen, was ich jetzt erzählen möchte, erzähle ich jetzt, und keinen Plan zu machen, was der Zuhörer hören müsste oder was der Journalist von mir wissen will, sondern eher so in diese Spontanität hineinzukommen. Und mir ist leider der Name dieses Comedians entfallen. Das ist ein amerikanischer Comedian, sehr erfolgreich. Leider weiß ich den Namen nicht. Ich habe nur einen Satz von ihm gehört, und zwar hat er gesagt, je älter er wurde, umso weniger hat er sich Gedanken um seinen Anfang des Programms gemacht. Mhm. Er ist einfach raus auf die Bühne und hat das erzählt, was er heute erlebt hat.
Mhm.
Und das ist ein bisschen lustig, weil er das Talent ja hatte.
Mhm.
Und als ich das hörte, dachte ich, ah ja, okay, ja, stimmt. Weil du bist ja der Comedian, du
ja
bist ja der Hypnotiseur, du bist ja, also alles, was du erzählst, hat ja was damit zu tun, weil du ja nichts anderes tust den ganzen Tag, als darüber nachzudenken.
Ja, und du gehst natürlich befreit auf die Bühne vor einem Erwartungshorizont, die Menschen
genau
warten,
ja,
du kommst jetzt und wissen, ja, wer du bist.
Und seitdem ich das mache, ist es einmal sehr erstaunlich, mich selbst zu hören, was ich manchmal so erzähle. Aber es befreit eben auch, dass man eben nicht in die Routine reinkommt. Ne? Und so versuche ich, meinen Beruf, wenn man das Beruf nennen will, auch tatsächlich immer mehr zu leben. Ja.
Sie scheuen sich so ein bisschen, das Beruf zu nennen?
Ja, ich weiß nicht, was ein Beruf ist. Ich hatte ja noch nie einen.
Aber das ist doch Ihr Beruf, oder nicht?
Wie
es wird ist Ihre Berufung.
Ja, genau, so kann man es auch sagen. Aber wie wird Beruf definiert, ne?
Das ja, natürlich, man hat einen Vertrag, aber Sie haben einen Vertrag mit sich selbst.
Genau.
Ja. Im besten Falle hat man was gelernt.
Ja, und ich muss natürlich auch Geld verdienen und muss auch von was leben. Also kann man sagen, ist doch auch ein bisschen mein Beruf, ne, weil es ja auch die Familie ernährt sozusagen. Mhm.
Hatten Sie dieses Zutrauen, dass ich davon meine Schnitten bezahlen kann, dass Sie davon Ihre Schnitten bezahlen können, ganz am Anfang, als Sie angefangen haben, oder war es Ihnen da wusst?
Mein Leben ist von Naivität geprägt. Also es kam nie bei mir an. Es kam das kam nie bei mir an, dass man was tun muss, um sein Geld zu verdienen. Das war für mich immer irgendwo klar.
Der Träumer. Die Mutti hat immer gesagt, der Träumer, was soll aus dir werden?
Und interessanterweise steht mir das jetzt aber manchmal im Weg, weil je größer man wird, je mehr Menschen was von einem wollen, umso mehr Verantwortung hat man natürlich auch. Und das ist ein ganz interessantes Vaganzspiel, weil du ja zum einen die Verantwortung erfüllen musst und gleichzeitig hast du aber diese unglaubliche Naivität, die einfach sagen kann, nee, heute will ich nicht, nee, ist jetzt gut. So, was wollt ihr denn alle hier? Es passt heute nicht. Ja? Heute nicht, Mama morgen. So. Und das wird im professionellen Verhältnis des Berufes, wird das, je größer man wird, natürlich immer schwieriger, die Naivität zu leben, weil Verpflichtungen da sind und Verantwortung und so weiter und so fort.
Ja. Und man spiegelt sich in seinen eigenen Kindern, man hat Erwartungen an die eigenen Kinder, das verändert die Situation ja sicher auch nochmal.
Ja, auch das spielt eine große Rolle, ja.
Ja. Sie verbinden sich ganz oft mit Menschen. Sie müssen versuchen, Menschen sehr genau zu lesen, zu erkennen. Sie haben das mit der Empathie bei sich schon beschrieben, dass da auch was Besonderes ist bei Ihnen. Was haben Sie in dieser langen Zeit, in der Sie das machen, in der Sie sich mit Menschen verbinden, in der Sie mit Menschen arbeiten, über uns als Menschen gelernt? So wichtige Erkenntnisse?
Ich kann jeden Menschen lieben. Also Menschen sind liebenswerte Wesen. Und
Das ist ja was, was Sie betrifft.
Genau, also auch allgemein sind Menschen liebenswerte Wesen. Und ja, ich glaube, dass in uns Menschen die Liebe vorherrscht, aber dass gesellschaftliche Umstände aus uns eventuell manchmal Wesen macht, die nichts Liebevolles mehr haben. Aber der Kern eines jeden Menschen ist aus meiner Sicht die Kooperation, also diese Liebe zueinander. Das habe ich gelernt. Und auch in Situationen, wo ich vorher dachte, wow, das kann jetzt gleich ein bisschen schief gehen, weil da ist so eine Aggression. Mhm. Aber es braucht dann einen kleinen Staunmoment eventuell, der die Hülle fallen lässt von Menschen, sehr schnell fallen lässt. Und das habe ich gelernt in meiner Arbeit. Also die Hüllen, die Strukturen, die Masken, die Menschen anhaben, das sind oft die, ich will nicht sagen fehlerbehafteten Momente, diese aggressiven oder die kühlen Momente, das sind eher die Masken, die sich Menschen angezogen haben. Und manchmal ist es schwieriger, da durchzukommen oder die mal abzulegen. Und manchmal fällt es ganz leicht. Aber das ist das, was ich über Menschen gelernt habe, ja.
Eigentlich eine schöne Erkenntnis. Nicht eigentlich, sondern eine sehr schöne Erkenntnis.
Ja, 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 ja.
Dann lebt es sich schön weiter. Und die Realität hält dem auch stand.
Ja, ja. Also jeder Mensch will gesehen, gehört und verstanden werden. Jeder Mensch. Und wenn man das schafft, einem Menschen zu vermitteln, dass man ihn jetzt meint und ihn zuhört und ihn versucht zu verstehen, dann sind ganz schnell Aggressionen und so weiter und so fort sind aufgelöst. Ja.
Nochmal, Jan Becker for President.
Ja, genau.
Ja, Sie selber müssen, wenn Sie so eine Show machen, arbeiten Sie natürlich mit Tricks. Sie haben da vorhin auch von Kartentricks erzählt. Sie haben auf Ihrem Arm, glaube ich, auch eine Karte.
Ist das eine Karte?
Genau. Ist das eine Karte? Ja. Ich muss immer mal ein bisschen hingucken. Also das ist ein Tattoo.
Voll mit Zeichen und Symbolen, genau.
Voll mit Zeichen und Symbolen. Man müsste, da könnte man auch, aber das ist dann wäre was fürs Fernsehen. Ja. Wenn Sie da mit Tricks arbeiten, wie grenzen Sie das ab zu dem, wenn Sie dann zum Beispiel vor Medizinern sprechen und sagen, da können Sie ja nicht mit einem Trick arbeiten, da geht es nicht um Tricks, sondern geht es um verifizierbare Hilfe für Menschen, die dieses Problem haben oder jenes Problem, zum Beispiel das Rauchen.
Ja, also und lustigerweise arbeiten wir in der Medizin ja auch mit vielen Tricks.
Ja.
So, ja. Aber ich verstehe Ihre Frage. Also es ist eine klare Abgrenzung, die aus meinem Verständnis herauskommen muss in dem Moment. Also ich kann jetzt, wenn ich jemandem die Hypnose beibringe, dann muss ich ihm auch die Tricks beibringen, die in der Hypnose.
Sie nennen das auch Tricks?
Naja, ich nenne das eher Spiele. Es gibt, das ist ein sehr, sehr interessanter Begriff. Und zwar kommt der aus dem Schamanismus heraus. Uralte Heilmethoden. Und im Schamanismus spricht man von einer heiligen Täuschung. Jetzt haben wir den Salat. Eine heilige Täuschung. Ja? Die Täuschung an sich, wie wir sie in unserer Gesellschaft festgelegt haben, ist, da will dich jemand täuschen, weil der will dir was Böses. Ne?
Ja.
Aber die heilige Täuschung, der benutzt einen Trick, um dein Bewusstsein oder dich in eine richtige Richtung zu schubsen, sodass du heilen kannst. Und wenn es zum Beispiel ums Nichtrauchen geht, dann fange ich oft damit an, das kann man jetzt hier leider schlecht visualisieren, wir können das vielleicht mal zusammen machen, wenn Sie mal Ihre Hand ausstrecken und jetzt haben Sie den Daumen, sobald die Handfläche nach oben zeigt, der zeigt jetzt bei Ihnen nach, jetzt muss ich mich mal umdrehen.
Nach rechts?
Nach rechts,
meine rechte
genau,
Hand,
ja. Und wenn Sie jetzt mal die Hand drehen mit dem Handrücken nach oben, dann zeigt er nach links.
Ja.
Ja. Und dann drehen wir es nochmal zurück mit der Handfläche nach oben.
Ja.
Und dann wieder zurück.
Ja.
So, und jetzt stellen wir uns vor, drehen wir wieder zurück, dass er nach rechts zeigt. Das Handgelenk wäre jetzt blockiert. Also wir können das Handgelenk nicht mehr drehen.
Also
geht nicht, ne?
Ja, okay.
Dann könnten wir nie wieder den Daumen von rechts nach links bewegen. Das wäre ein Problem.
Ja.
Jetzt kommt der Trick. Weil natürlich geht's, nur wir können eventuell den Weg nicht. Wir machen das mal zusammen. Ohne das Handgelenk zu drehen, versuchen wir den Daumen von der einen auf die andere Seite zu kriegen, okay?
Ohne das, aber wie soll das gehen?
Wir machen mal zusammen. Wir gehen mal beide mit der Hand hoch Richtung Schulter.
Ja.
Dann wie so ein Karateschlag an der Brust vorbei.
Ja.
Dann öffnen wir das Ganze wie eine Tür nach vorne.
Nach vorne, jetzt habe ich die Hand vor mir.
Dann wieder nach oben, sodass der Daumen nach hinten zeigt, über die Schulter.
Ja.
Dann flach an der Brust vorbei.
Jetzt zeigt er zu mir den Daumen.
Und dann müssen wir nur nochmal ausstrecken.
Und dann ist er da.
Und schon haben wir die Hand gedreht, ohne das Handgelenk.
Stimmt.
Ja, so. Und das Spannende ist hier, das ist ein kleiner Trick. Ja, wir haben einen Trick genutzt, um das zu schaffen, was wir schaffen wollen, obwohl wir blockiert waren, nur weil wir den Weg nicht kannten, dachten wir, es geht nie. Aber jetzt kennen wir den Weg und dann haben wir es geschafft.
Ja. Ich habe aber nicht gemerkt, wann ich die Hand gedreht habe.
Genau.
Das mache ich dann zu Hause nochmal nach.
Genau, ja.
Hoffentlich gelingt es mir.
Und das ist eben so diese Form der heiligen Täuschung, die öffnet jetzt etwas durch ein Erlebnis, das erstaunlich ist. Und wenn wir jetzt in die Tiefe gehen und sagen, okay, was könnte es im Leben noch geben, von dem wir denken, das geht nicht und wir kennen einfach den Weg nicht. Vielleicht kennen wir nachher gemeinsam den Weg für Dinge, die wir uns für unmöglich vorgestellt haben. Mhm. Und das ist die Anwendung des Tricks an sich mit einem positiven Sinn,
ja,
der uns in eine Richtung führt, die wir vielleicht vorher für unmöglich gehalten haben.
Ja.
Deshalb passt das so gut zueinander. Magie, ja. Hypnose und Medizin.
Ich stöße mich immer so ein bisschen an dem Wort Trick, weil natürlich arbeiten die großen Zauberkünstler, die arbeiten mit Tricks, die zersägen ja nicht wirklich einen Menschen auf der Bühne. Gott sei Dank tun sie das nicht, sondern sie machen das mit einem Trick und das ist schön und alle wissen, dass es ein Trick ist und man kann sich gut unterhalten sein dabei. Deshalb will ich dann an solchen Stellen immer nicht Trick, aber sie scheuen sich nicht vor dem Begriff.
Mittlerweile nicht mehr. Nee. Weil ich glaube, wir verstehen das am besten in dem
Moment. Das klingt auch schnell nach Trickbetrüger.
Ja, genau. Ne?
Das will man ja nicht.
Wir haben so eine seltsame Konnotation in diesem Wort Trick. Ja.
Ja.
Aber den haben wir auch in der Hypnose, den haben wir auch in der Magie. Also das vielleicht.
Damit sind sie immer konfrontiert.
Genau. Und wenn wir da einfach ein bisschen die Perspektive wechseln, dann tut sich ja eine neue Welt auf. Also in dem Moment tut sich ja wirklich eine ganz neue Welt auf, mit der wir vorher noch nie in Kontakt waren und die eventuell uns etwas Neues vermittelt. Also was für mich als Kind damals, weil wir eben den Kartentrick was da philosophisch ja auch drin steckt, fällt mir gerade ein. Also du machst einen Trick, einen Kartentrick. Ja. Was du aber als Kind dann lernst, ist, dass deine Realität eine ganz andere Realität ist als die deiner Zuschauer. Also deine Zuschauer erleben ja den Kartentrick durch ein ganz anderes Prisma, ganz andere Brille. Die erleben ja eine ganz andere Realität, sonst würde der Trick ja nicht funktionieren, als die Handlungen, die Fingerfertigkeit, die du anwenden musst. Also du hast eine andere Realität als deine Zuschauer im gleichen Moment. Und diese Erfahrung in der Nachbetrachtung, damals als Kind war es mir nicht bewusst, aber in der Nachbetrachtung diese Erfahrung zu machen, dass es schon minimum zwei unterschiedliche Realitäten gibt, wenn Menschen zusammenkommen, die ist sehr, sehr wichtig.
Ja, in einer Welt, in der wir unentwegt manipuliert werden, um irgendwas zu kaufen oder irgendjemanden zu wählen, eben frage ich mich dann manchmal, brauchen wir nicht mehr Eindeutigkeit, brauchen wir mehr Klarheit statt mehr Doppelebenen, mehr Unerklärliches?
Ich glaube, wir brauchen das Bewusstsein, dass es mehrere Realitäten gibt. Das ist das Allerwichtigste. Und dass die Realität, die sich mir so leicht präsentiert, nicht unbedingt die Wahrheit sein muss. Darauf kommt es an. Also ich glaube, das verlernen wir, oder das ist auch immer so blöd. Momentan macht es den Anschein, als ob wir das verlernen, die Wahrheit von der scheinbaren Realität unterscheiden zu können.
Mhm.
Das schafft unser Geist nicht so gut. Sonst würde ein Kartentrick nicht funktionieren.
Ja, weil es so super komplex ist auch immer alles und weil wir so umgeben sind von so vielen Manipulationen.
Aber alleine diese Erkenntnis, das ist ja sehr wichtig. Ich habe als junger Mensch ein Buch gelesen, 1902 geschrieben von einer Frau, ich bin so schlecht mit Namen, das ist das Handbuch des Scharlatans. Mhm. Und da war ein Satz am Anfang drin und der beschrieb, der Scharlatan hat eine Zielgruppe. Der hat es wahrscheinlich nicht Zielgruppe genannt. Hat gesagt, dem sind 10% der Gesellschaft egal, weil die sind eh an nichts interessiert.
Mhm.
10% der Gesellschaft, das sind die Professoren, die Intellektuellen, die Dinge einordnen zu versuchen und Wissenschaftler sind und wissen, es gibt keine Antwort. Es geht immer weiter, ist dem Scharlatan auch vollkommen egal.
Weil die kann er nicht erreichen.
Kann er nicht erreichen. Wird er nicht. Will er nicht überzeugen, weil die wissen, es gibt nicht die einfache, leichte Antwort. Und es gibt immer wieder neue Antworten.
Mhm.
Die 80% in der Mitte, das ist die Zielgruppe des Scharlatans. Und warum? Die wollen schnelle, einfache Antworten. Und wenn man sich das ein bisschen bewusst macht in unserer heutigen Zeit, dann müssen wir uns mal umgucken und sagen, oh Gott, zu welcher Gruppe gehöre ich eigentlich? Gehöre ich zu der Gruppe, die schnelle Antworten braucht? Einfach wie möglich, sodass mein Gehirn in Ruhephase gehen kann? Oder will ich eher zur Gruppe gehören, die sagt, es gibt nicht die richtige Antwort und es gibt immer weiter Entwicklung, aber es gibt eine Form der Wahrheit und es gibt eine Form der Unwahrheit. Mhm. Und meine Aufgabe ist es, das einzuordnen.
Verdammt anstrengend.
Und jetzt haben wir noch, und vielleicht das auch noch zum Abschluss, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch mal haben.
Ach, wir haben noch 10 Minuten.
Gut, wir haben leider in unserer Gesellschaft viele Menschen, die vorher im Journalismus gearbeitet haben, haben unterschiedliche Stellen besetzt und Themen unterschiedlich einordnen können.
Ja.
Und es war bei uns beiden noch so, als wir zur Schule gegangen sind, es gab so und so viele Tageszeitungen, es gab unterschiedliche, du konntest ein Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, indem du unterschiedliche Zeitungen gelesen hast. Mhm. Ne? Das war zwar anstrengend, mhm, aber so, dass so wurde uns Bildung vermittelt.
Ja.
Also mir zumindest.
Ja. Ich bin in der DDR auch groß geworden, okay, da war das nicht so, okay, mit den unterschiedlichen Meinungen.
Und es gab Koryphäen, denen man vertrauen konnte, wenn die ein Thema anfassen, dann werden sie das zwar aus ihrer Sicht, aber gründlich untersucht weiter an die Öffentlichkeit geben.
Ja.
Das haben wir heute leider nicht mehr. Uns fehlen die Einordner, denen wir vertrauen können. Oder wir das Gefühl,
also wir haben das Gefühl, dass wir...
Wir können sicherlich sehr vielen Journalisten vertrauen, ja, aber wir haben das Gefühl, das geht nicht mehr.
Ja.
Und da sind wir wieder auf der Gefühlsebene. Und das ist eben die Anstrengung, die unser Gehirn bringen muss, unterschiedliche Perspektiven rational, nicht emotional, aufzusaugen, zu betrachten, um sich daraus die Wahrheit zu erschließen. Und das fällt uns nicht leicht.
Ja. Mhm. Was ist die Botschaft, die Sie unter die Leute bringen wollen, mit all dem, was Sie tun? Sie haben 10 Bücher geschrieben, Sie sind da offenbar auch sehr schnell, da steckt offenbar auch so ein innerer Drang dahinter.
Ja,
Sie
ja.
haben die Akademie, Sie machen nächstes Jahr ein großes Projekt gegen das Rauchen, Sie machen Ihre Shows im Atelier Geist. Warum fällt mir das so schwer?
Das ist lustig.
Atelier ist doch ein schönes Wort.
Atelier ist ein wunderschönes Wort.
Komisch. Was ist die Botschaft, die Sie unter die Leute bringen wollen?
Im Kern, glaube ich, die Liebe. Also wir sollten uns alle lieb haben. Das ist wirklich, und dadurch, dass ich das Tag für Tag erlebe, egal in welchen Situationen ich bin, sobald wir gemeinsam etwas Erstaunliches erleben, haben wir uns lieb. Da ist nichts mehr mit... Der eine will dem anderen nichts Böses mehr dann in dem Moment, weil uns wird in dem Moment bewusst, dass wir ja nur diesen einen Planeten haben, den wir uns alle teilen. Und das ist die Unterschiede, die wir so künstlich erschaffen haben, die gibt es eben nicht. Die sind faktisch nicht da. Mhm. Und das ist die Erkenntnis, die ich in die Welt rausbringen will, durch das Staunen. Ja.
Schönes Schlusswort, aber ich habe noch... Mindestens drei Fragen, die ich unbedingt noch loswerden will. Sie stellen sich sehr intensiv auf Menschen ein. Sie können das. Sie müssen Menschen erkennen. Wie weit sind Sie beim Projekt, sich selbst zu erkennen?
Oh, nächste Frage. ich entwickle mich. Ich bin gerade Praktikant.
Praktikant. Okay.
Ja.
Darf ich noch nach Fußball fragen? Sie haben vorhin das irgendwie nach Fußball fallen gelassen und ich habe gedacht, das passt mir jetzt so überhaupt nicht hier rein.
Ja.
Fußball, wieso Fußball? Sie haben mal Fußballmannschaften, eine Geschichte, da haben Sie den Sieg vorausgesagt und dann habe ich gelesen, Sie hätten eine Fußballmannschaft zum Sieg hypnotisiert. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war.
Eine tolle Fußball, das war Borussia Mönchengladbach. Ich hatte damals, das war eine Sendung, die ich gewonnen hatte, die hieß The Next Uri Geller. Ich war jung und brauchte das Geld. Und,
aber es hat Sie bekannt gemacht.
Es hat mich bekannt. Ich bin da sehr, sehr dankbar in der Sendung. Ja. Und das war, glaube ich, eine der ersten Castingshows im deutschen Fernsehen.
Ja.
Auch wieder eine Zeit, wo, wenn ich wahrscheinlich so zurückgucke, was treibt mich eigentlich an, mich immer in so Momente des Lebens hineinzugehen, die andere entweder als Charlatanerie, als unseriös, ne, als alles solche Momente, die ziehen mich wohl an. Auf jeden Fall habe ich dies gewonnen. Und das wiederum hat dazu geführt, dass dann die Fans von Borussia Mönchengladbach, die haben die Geschäftsleitung bombardiert mit Millionen Mails, holt den zu uns ins Stadion, der muss was machen.
Die haben auch wirklich dran geglaubt.
Die haben wirklich dran geglaubt. Und dann hat die Geschäftsleitung großartig bei mir angerufen und hat gesagt, können wir sie zu uns kommen lassen? Wir sind Tabellenletzter in der Bundesliga. Wir spielen die gegen den Tabellenersten. Es war damals der Hamburger SV.
Aha.
Zeiten ändern sich. Ja,
ja, stimmt. Hamburger SV, ja.
War damals Tabellenerster in der Bundesliga. Die haben gegen die Gladbacher gespielt. Die waren vom Abstieg bedroht. Und dann haben sie mich ins Stadion gestellt. Und dann stand ich da, 50.000 Menschen um mich herum. Und habe so einen ganz kurzen Ansprache, eine hypnotische Ansprache gehalten. Und dann war mein Vater im Stadion, den habe ich eingeladen, da kam ich da hoch, der guckt mich mit großen Augen an und sagt, hoffentlich geht das gut, das wird schon. Und dann haben die tatsächlich 4-1 gewonnen.
Und haben Sie daran geglaubt, haben Sie selber gedacht, das war jetzt ich?
Nein, nein, das kann nicht ich gewesen sein, das war der skurrile Moment. Das war dieser Moment, ich bin davon ausgegangen, im Nachhinein, wenn die das Spiel nicht gewonnen hätten, also die mussten das Spiel gewinnen, die Spieler dachten sich, wir müssen gewinnen, weil das wird hier immer absurder. Also wir müssen jetzt gewinnen oder wir müssen den Verein verlassen. Ja. Weil irgendwann kommt einer mit Energiekristallen noch an. So. Das war wahrscheinlich das Ding. Also mussten die gewinnen. Und ja, das war mein Fußballerlebnis sozusagen. Ja.
Und haben Sie selber auch eine Nähe zum Fußball?
Ich habe lange Fußball gespielt, ja. Ich wollte immer Bundesliga-Profi werden und hatte... gewisses
das
Talent.
Passt in meinem Kopf so überhaupt nicht zusammen.
Ja,
ne?
Überhaupt nicht, ja.
Aber für Sie passt es offenbar zusammen.
Ja, weil das ist ja auch als Antizipation. Also im Grunde genommen, ich habe sehr viele Tore geschossen, weil ich sehr gut antizipieren konnte, was meine Gegenspieler wohl vorhaben. Und das hat mir geholfen, Pässe zu spielen und das Tor zu treffen, ja.
Okay. Und das haben Sie schon als Kind erkannt?
Also, das hat mir eben sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte dann Talent, mit dem Ball umzugehen. Ja, aber nicht so weit, dass ich dann tatsächlich das Talent hatte, Bundesliga-Profi zu werden. Ja.
Wir begraben jetzt mal, beerdigen immer alle Klischees, genau, die man so im Kopf hat. Was für ein Unsinn, dass ich jetzt der Meinung war, ein Mensch, der so mit so einer großen Emotion auf andere Menschen zugeht, der kann nicht Fußballer sein. Ja. Was für ein blödes Klischee.
Ja,
ja. Ja. Entschuldigung.
Dann sind Sie aber nicht alleine.
Liebe Fußballer, liebe Fußballfans, genau, ich entschuldige mich ganz, ganz intensiv bei Ihnen. Lieber Herrn Becker, das war eine sehr schöne Zeit, die wir hier miteinander hatten. Sie waren beim Zahnarzt und Sie haben es gut durchgestanden. Ich spüre das, was Sie mit der Liebe gesagt haben, sehr.
Schön. Es war sehr schön, hier zu sein. Ja.
Ja, vielen Dank für diesen Vormittag oder wann auch immer Sie uns hören. Geht ja dank der ARD Audiothek 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Die Welt durch Staunen ein bisschen besser machen. Jan Beckers Wunsch, Staunen ist ein gutes Stichwort. Deshalb hören ganz viele immer auch den Elefant, Tiger und Co. Podcast in der ARD Audiothek. Da gibt's immer was zum Staunen. Und damit sind wir hier rum. Oder habe ich eine Frage nicht gestellt, die Sie unbedingt noch beantworten wollten, Jan Becker?
Ich bin wunschlos glücklich. Alles gut.
Ich bin wunschlos glücklich. Vielen Dank,
danke
Jan
Ihnen.
Becker, Wundermacher. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wie das geht. Danke.
Danke.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.